Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Während der Zeit des Nationalsozialismus, während der Shoah, als Juden überall in Europa verfolgt wurden, da wandten sich einige von ihnen an jemanden, an den man nicht sofort denken würde, an den Papst, an Papst Pius XII. Und baten ihn um Hilfe.
Meine Damen und Herren, wir können bisher nur schätzen, um wie viele jüdische Menschen es sich genau handelt, die auf die Hilfe des Papstes hofften. Welche Petitionen wurden eigentlich Pius XII. Vorgelegt? Und welche nicht? Fest steht aber jetzt schon, dass Pius XII. Durch die Bittschreiben fortlaufend über die Judenverfolgung informiert war. Er wusste von 39 bis 45 regelmäßig von unten aus allen Ländern Europas über die schreckliche Situation, in der jüdische Menschen sich befanden. Sein Schweigen zur Shoah beruht deshalb nicht auf Nichtwissen, sondern auf anderen Motiven.
Ich muss sagen, ich finde das heute gar nicht so leicht, euch unseren Vortrag vorzustellen. Er ist nämlich so viel zugleich. Er ist ein herzzerreißender Beitrag dazu, das Andenken zumindest einiger weniger von den Nationalsozialisten verfolgten Juden und Jüdinnen zu ehren, ihre Geschichten zu erzählen und sie dadurch dem Vergessen zu entreißen. Es geht in dem Vortrag aber auch um noch nie gesichtete historische Dokumente aus den geheimen Archiven des Vatikans, die die Geschichtsschreibung verändern werden. Und all das, das wird erzählt von Hubert Wolf, unserem heutigen Redner, und der macht das so spannend und so mitreißend, dass man wirklich beim Zuhören keine Pause machen möchte. Zumindest ist es mir so gegangen. Die Bittbriefe, die Juden während der Shoah an den Papst geschrieben haben, die lagerten über Jahrzehnte verschlossen in den geheimen Archiven des Vatikans. Und erst seit dem Jahr 2020 sind sie überhaupt für die Forschung zugänglich. All diese Briefe zu sichten, sie zu ordnen, zu analysieren und sie dann digital zugänglich zu machen für alle, das ist das Ziel des Forschungsprojekts Asking the Pope for Help, also auf Deutsch den Papst um Hilfe bitten. Leiter dieses Projekts ist Hubert Wolf, unser heutiger Redner. Er ist Theologe, Priester, Kirchenhistoriker und Professor an der Universität Münster. In diesem Jahr, 2023, hat Hubert Wolf die Johannes Gutenberg Stiftungsprofessur der Universität Mainz inne. Und es gehört zu dieser Stiftungsprofessur, eine öffentliche Vorlesungsreihe zu halten. Das macht also auch Hubert Wolf und der Titel seiner Vorlesung lautet »Die geheimen Archive der Päpste und was sie über die Kirche verraten«. Die beiden ersten Vorträge aus dieser Reihe, die könnt ihr bei uns im Hörsaal hören. Heute den ersten und im nächsten Hörsaal dann den zweiten. Der erste Vortrag. Den hat Hubert Wolf am 18. April 2023 gehalten in Mainz und er hat den Titel »Heiliger Vater, retten Sie uns! Bittschreiben jüdischer Menschen an Pius XII. Aus der Zeit der Shoah«. Er beginnt mit einem Zitat, das gelesen wird von Barbara Schüler.
»Heiliger Vater, ich, Endesunterzeichneter, euer ergebenster Diener, wende mich heute zum ersten Mal an eure Heiligkeit, da mir die Not über den Kopf wächst und ich genau weiß, welch gutes, treues Herz in eurer Heiligkeit wohnt. Bemerken muss ich, dass ich Jude bin, also keine Berechtigung habe, bei eurer Heiligkeit anzuklopfen. Aber im festen Glauben, dass uns Menschen alle ein Gott regiert, wage ich es.«
Meine Damen und Herren, so beginnt eines von vielen tausend Bittschreiben jüdischer Menschen, die den Vatikan während des Zweiten Weltkriegs erreichten. Franz Prinitzer schrieb es am 27. Juli 1942. Als Absenderadresse wurde Rom, Via Monte Catini 5, angegeben, wo er mit seiner Frau Meta vorübergehend Unterschlupf gefunden hatte. Bislang waren diese Briefe unbekannt. Erst mit dem 2. März 2020 und der Öffnung der Vatikanischen Archive für die Zeit des Pontifikats Pius XII., der von 1939 bis 1958 auf dem Stuhl Petri saß, wurden sie zugänglich. Doch die Schreiben befinden sich nicht in einem einzigen wohl sortierten Bestand, sondern sie sind in ganz vielen unterschiedlichen Aktenserien über mehrere vatikanische Archive in Rom verteilt. Zentral für unsere Forschung sind zwei Aktenserien. Zum einen die Serie mit dem bezeichneten Titel Razza in den Unterlagen der Commissione Soccorsi, der Hilfskommission, die zur zweiten Sektion des Staatssekretariats gehörte und deren Bestände sich im Apostolischen Archiv, einstmals Geheimarchiv des Vatikans, befinden. Zum anderen die Serie Ebrei in der ersten Sektion, die sich im eigenständigen Archiv des Staatssekretariats befindet. Unser Projekt Asking the Pope for Help begnügt sich nicht damit, einzelne Aktenserien auszuwerten oder einzelne ausgewählte Schicksale aufzuarbeiten. In dem auf 10 Jahre angelegten Forschungsvorhaben wollen wir alle auffindbaren Schreiben jüdischer Bittsteller mit allen einschlägigen Dokumenten aus allen römischen Archiven in einer großen digitalen Edition erfassen und online zugänglich machen. Neben der wissenschaftlichen Erschließung der Quellen wollen wir das Material außerdem im Sinn einer Antisemitismusbildung didaktisch für unterschiedliche Zielgruppen aufarbeiten. Was heute notwendiger denn je erscheint, ermöglicht wird dieses Projekt durch eine Förderung der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft, des Auswärtigen Amtes in Berlin und der Bayer AG. Zudem haben wir eine wunderbare Sponsoring-Vereinbarung mit dem Softwarekonzern SAP. Ohne eine unbürokratische Anschubfinanzierung der Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung für erste Sichtungen in den Akten des Vatikanischen Archivs wären wir aber nie auf diese einmaligen Quellen gestoßen. Denn diese Stiftung hat wirklich einmal innerhalb von einer Woche entschieden und Risikokapital eingesetzt. Wann erlebt man das einmal in der deutschen Bürokratie? Meine Damen und Herren, wir können bisher nur schätzen, um wie viele jüdische Menschen es sich genau handelt, die auf die Hilfe des Papstes hofften. Derzeit gehen wir von rund 15.000 aus. Eine bloße Addition der Namen aus den beiden Serien Ebrei oder Razza greift viel zu kurz, weil es eine ganze Reihe von Doppelüberlieferungen gibt, wenn beide Sektionen mit einem und demselben Fall befasst waren. Zudem dokumentieren diese beiden Funde bei weitem nicht alle Bittschreiben jüdischer Menschen an den Heiligen Stuhl. Wir haben in etwa 80 Serien von unterschiedlichen vatikanischen Archiven Bittschreiben gefunden, bisher. Und als wir vor 2 Wochen in Rom waren, überraschenderweise eine weitere Serie im Archiv der Propaganda Fidei. Damit hatten wir überhaupt nicht gerechnet. Im Bittschreiben der getauften Jüdin Elisabeth Einstein geht es um 5 Personen. Ihre 3 Kinder, ihren Mann und sie selbst. Überraschenderweise erbittet sie allerdings nur für sich die Finanzierung einer Schiffspassage in die USA, nicht aber für ihre Familie. Vielleicht, weil die Kinder und der Mann nicht zum Katholizismus konvertiert waren. Aber Sie werden fragen, was ist eigentlich unter einem Bittschreiben genau zu verstehen? Wir unterscheiden vorläufig 4 Gattungen. Vorläufig. Erstens, und für uns das Wichtigste, ein Ego-Dokument, in dem die bittstellende Person für sich selbst und ihre Angehörigen um Hilfe bittet. Wo wir also den Bittsteller, die Bittstellerin selber hören. Zweitens, Bittschreiben, die Verwandte und Freunde für jüdische Menschen verfasst haben. Auch hier kommen wir sehr nah an die Lebensgeschichte dieser Menschen heran. Drittens, Bittschreiben aus der Feder von Kirchenleuten oder einflussreichen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die den Papst stellvertretend um Hilfe bitten. Dazu kommt als vierte Gattung Empfehlungsschreiben kirchlicher Persönlichkeiten, die einem eigentlichen Bittschreiben beigelegt sind und unseren Kenntnisstand über die Bittsteller aus einer zusätzlichen Perspektive erweitern. Ich kenne den Bittsteller aus der und der Situation. Er hat das und das gemacht und so weiter. Aber selbst mit diesem weiten Begriff von Bittschreiben sind nicht alle jüdischen Bittsteller erfasst. Nicht selten findet sich nämlich in den vatikanischen Quellen kein Bittschreiben, sondern nur eine interne Aktennotiz zu einem jüdischen Menschen in Not, eben ohne ausdrückliches Schreiben. Dieses kann an einem anderen Ort abgelegt sein. Das ist im vatikanischen Chaos nichts Besonderes. Es kann verloren gegangen sein. Es kann sich aber auch um eine mündlich vorgetragene Bitte handeln. Ein Sohn, eine Tochter kommt ins Staatssekretariat und bittet für die Mutter. Mit den Bittschreiben und ihren Absendern ist die Frage nach ihrem Selbstverständnis, aus dem heraus sie sich an den Heiligen Stuhl wandten, ganz eng verbunden. Kehren wir für einen Moment zu dem Bittschreiben von Franz Prinitzer zurück. Es unterscheidet sich von zahlreichen anderen Bittbriefen, denn Prinitzer fällt sozusagen mit der Tür ins Haus.
Bemerken muss ich, dass ich Jude bin, also keine Berechtigung habe, bei eurer Heiligkeit anzuklopfen.
Dieser Satz macht auf eine terminologische Grundproblematik im Hinblick auf den Begriff Jude aufmerksam. Es ist nämlich nicht immer eindeutig, was damit jeweils genau gemeint ist. So definieren die Nürnberger Gesetze oder auch die italienischen Rassengesetze, wer als Jude zu gelten hatte. Religion oder religiöse Überzeugung spielte dabei keine Rolle. In den Bittschreiben finden wir jedoch ganz unterschiedliche Selbstbezeichnungen der Betroffenen. Bei Prinitzer ist die Sache relativ einfach. Er rechnet sich selber von der Abstammung und vom Glauben her eindeutig dem Judentum zu. Andere Bittsteller bekennen sich zwar als Angehörige des jüdischen Volkes, aber durchaus nicht des jüdischen Glaubens. Viele dieser in Anführungszeichen Juden sahen sich wie viele ihrer protestantischen oder katholischen Zeitgenossen auch, selbst zuerst als Italiener, als Deutsche und Franzosen. Und nicht zuletzt hatten sich viele Bittsteller ganz bewusst als Erwachsene selber taufen lassen oder waren schon als Kinder getauft worden. Bei manchen waren schon die Eltern oder wenigstens ein Elternteil konvertiert. Was aber für die Rassenideologie der Nationalsozialisten keine Bedeutung hatte. Nach Kirchenrecht waren sie aber Katholiken in vollem Umfange. Und deshalb erhofften sie als solche den Schutz der katholischen Kirche. Meine Damen und Herren, auch die vatikanischen Mitarbeiter verwendeten ganz unterschiedliche Begriffe. Wie schon die Bezeichnung der Archivbestände Razza, Rasse, und Ebrei, Hebräer, zeigt, mit denen getaufte und nicht getaufte Juden gleichermaßen gemeint sein können. Nicht selten übernahmen die kurialen Mitarbeiter aber, bewusst oder unbewusst, auch einen faschistischen Sprachgebrauch, indem sie etwa schrieben von einem Catholico non ariano, einem nicht-arischen Katholiken, oder einem Non-Ariano, non-Battezzato, einem Nicht-Arier, nicht getauft. Oder einem Non-Ariano, Battezzato, einem Nicht-Arier, getauft. Ferner tauchen immer wieder Formulierungen auf wie Hebraicae origines, hebräischen Ursprungs. Die Religione estirpe israelitica, von israelitische Religion und Rasse, Ras Juiv, jüdische Rasse, Ebreo e appartenente a familia di razza ebraica, ein Hebräer und Mitglied der Familie der hebräischen Rasse. oder Cattolico, però di razza non ariana, ossia ex ebreo. Also katholisch, freilich von der nicht-arischen Rasse, also auch ehemaliger Jude. Ich glaube, dass man auf diese Begriffe sehr genau achten muss. Dieser vorläufige Befund verlangt höchste Sensibilität. Bei jedem Bittschreiben in allen innerkorealen Akten wird auf die Pluriformität des Süddesigns und die entsprechenden sprachlichen Ausdrücke präzise zu achten sein, um das Selbstverständnis der Bittsteller, aber auch die Sichtweise der korealen Mitarbeiter möglichst präzise zu erfassen. Denn nur so können wir jenseits der Einzelschicksale wichtige übergeordnete Fragen beantworten. Wie viele Bittsteller waren gläubige Juden? Wie viele waren Konvertiten? Half die römische Kurie möglicherweise solchen sogenannten katholischen Nicht-Ariern häufiger als gläubigen Juden, oder nicht? Oder galten sie in Rom doch nur als Katholiken zweiter Klasse, getaufte Juden halt? Damit einher geht die Frage, ob sich bei den einzelnen Mitarbeitern der Kurie ein bestimmter Sprachgebrauch etabliert hat, der auf eine entsprechende Einstellung Juden gegenüber schließen lässt. Gab es in der Kurie dezidierte Antisemiten und ausgesprochene Judenfreunde? Da diesen Mitarbeitern und ihren Memos eine entscheidende Rolle bei der Bearbeitung der Bittschreiben zukam, ist die Beantwortung dieser Frage von zentraler Bedeutung. Wir dürfen also nicht denken, der Papst in seiner Unfehlbarkeit entscheidet, sondern er ist abhängig von seinen Mitarbeitern, und zwar ganz entscheidend. Also eine Konzentration auf Pius XII. Allein bei der Frage Shoah und katholische Kirche greift zu kurz. Um solche und viele weitere übergeordnete Forschungsfragen wissenschaftlich fundiert beantworten zu können, benötigen wir eine kritische digitale Edition, die uns in die Lage versetzt, die vielen tausend Einzelfälle detailliert zu untersuchen. Wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass wir die Informationen zu Fragestellungen, die uns interessieren, bereits bei der Transkription der Archivquellen in den Dokumenten nach einem einheitlichen Kriterienkatalog digital auszeichnen, damit sie später automatisch wiedergefunden und analysiert werden können. Ich habe Ihnen das gerade versucht, an dem Beispiel der Begriffe, die Juden bezeichnen, zu verdeutlichen. Wenn Sie das 15.000 Mal einzeln raussuchen müssten, furchtbar. Wenn Sie es aber sofort eingeben mit einem entsprechenden Werkzeug, haben Sie ein Analyseinstrument. Unsere digitale Edition ist also etwas ganz anderes als eine Serie von Scans vatikanischer Quellen ohne Kommentar ins Internet zu stellen, wie es das Archiv des Vatikanischen Staatssekretariats mit der Serie Ebrei gemacht hat. Die können Sie im Internet jederzeit anschauen. Sie dient dem Zweck, die Seligsprechung von Pius XII. Zu beschleunigen. Freilich. Ohne ausgewiesene paläographische, archivarische und historische Expertise kann man mit diesen Quellen relativ wenig anfangen. Sie können ja mal versuchen, diesen Text zu lesen. Wir wollen das jetzt nicht mit einer Übung verbinden. Insbesondere die Nachfahren verfolgter Juden erhalten aus diesen Scans keine befriedigende Antwort auf die Fragen nach dem Schicksal ihrer Angehörigen. Wie zahlreiche Mails an unser Team belegen. Die sagen, jetzt haben wir die Quellen, aber wir können damit nichts anfangen. Und vor allem sind die Informationen in dieser einen Serie nicht vollständig, sondern sie haben oft nur so einen ersten Hinweis, den sie dann durch 15 weitere Serien durchverfolgen müssen. Unsere digitale Edition ist auch weit mehr als eine bloße Veröffentlichung der gefundenen Bittschreiben und hat deutliche Vorteile gegenüber einer Printausgabe oder einer reinen Quellensammlung im PDF-Format, weil sie ein Work in Progress im besten Sinne sein kann. Sie können etwas bereits edieren, auch wenn Sie ein einzelnes Schicksal noch nicht bis zum Ende recherchiert haben. Eine Edition, wie wir sie vorhaben, kann im 21. Jahrhundert vor allem aus zwei Gründen nur noch digital durchgeführt werden. Wegen der erinnerungspolitischen Dimension und wegen des Medienwandels. Die Zeit der Überlebenden des Holocaust, die selbst von ihren Erlebnissen erzählen können, geht zu Ende. Es gibt immer weniger Zeitzeugen. Gleichzeitig steigen die Fälle antisemitischer Gewalttaten in Deutschland und in der Welt. Wir möchten jüdischen Menschen, deren Andenken die Nationalsozialisten auslöschen wollten, wieder eine Stimme geben. Ihre eigene. Damit diese Stimmen überall gehört werden können, dürfen die Dokumente nicht einfach in gedruckten Büchern, in wissenschaftlichen Bibliotheken verstauben. Sie müssen vielmehr von jedermann, jederzeit und an jedem Ort der Welt im Internet frei zugänglich sein. Der Medienwandel bestärkt diese Entwicklung. Rein digitale Editionen waren vor 20 Jahren noch undenkbar. Als ich mein erstes großes Projekt, Langfristvorhaben bei der DFG, zum Index der verbotenen Bücher gemacht habe, habe ich einen digitalen Anteil beantragt. Der wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft damals abgelehnt mit dem Hinweis, für Geisteswissenschaftler nicht geeignet. Das hat sich in den letzten Jahren grundlegend geändert. Sie bewegt sich also doch, die deutsche Forschungsförderung. Wir arbeiten in Münster sowohl in unserer Pacelli-Edition als auch in unserer Faulhaber-Edition seit 2008 beziehungsweise seit 2014 rein digital. Bei der Masse von Dokumenten auch gar nicht anders machbar. Eine Edition, die sich auf der Höhe der Zeit bewegt, muss digital sein und den Prinzipien der Open Data folgen. Dafür gelten internationale Standards, die in den Fair and Care-Prinzipien ihren Ausdruck finden. Fair meint, dass die Daten findable, auffindbar, accessible, zugänglich, interoperable und reproducible, nachnutzbar sein sollen. Also nicht nur von uns, sondern auch von anderen Projekten. Care meint, dass es um einen kollektiven Nutzen, collective benefit, gehen muss, dass die Hersteller der Daten auch die Kontrolle über sie ausüben sollen, authority to control, dass sie die Verantwortung, responsibility, für die Daten übernehmen und ethisch damit umgehen, ethics. Die Wissenschaft hat sich auf gemeinsame Standards bei der digitalen Bearbeitung von Dokumenten geeinigt, durch die diese Kriterien eingehalten werden können. Die sogenannte Text Encoding Initiative, TEI, gibt einen Rahmen vor, wie in den Geisteswissenschaften gearbeitet werden soll. Auch wir nutzen in unserer Edition diese Standards. Aber wir haben durch die Zusammenarbeit gelernt mit SAP, dass Digital Humanities und TEI im gesamten digitalen Markt einen Anteil haben von 0,02%. Und dass man eigentlich dafür sorgen muss, dass diese Daten in ein gängiges Format übertragen werden, nämlich zum Beispiel JavaScript. Und wir sind gerade dabei, das zu programmieren. Denn damit könnten wir eine ganze Reihe von Werkzeugen, von Tools, die es schon gibt, einfach auch in den Digital Humanities nutzen. Ich hätte nie gedacht, dass ein Kirchenhistoriker alter Schule sich plötzlich damit auseinandersetzen muss. Aber es gibt ungeahnte Möglichkeiten für die Bearbeitung dieser wichtigen Quellen. Meine Damen und Herren, unser Projekt verfolgt das durchaus anspruchsvolle Ziel, alle Bittschreiben zu finden und den kurialen Umgang mit ihnen durch zahllose Aktenserien hindurch minutiös zu rekonstruieren. Nur wenn alle so entdeckten Archivquellen den gerade skizzierten Prozess unserer digitalen Fabrik durchlaufen haben, können wir nicht nur die Einzelschicksale angemessen rekonstruieren, sondern eben auch entscheidende Grundsatzfragen beantworten. Nämlich: Welchen Weg nahmen diese Bittbriefe im Vatikan eigentlich? Gab es bestimmte Gesetzmäßigkeiten in der vatikanischen Entscheidungsfindung? Lässt sich sogar in der Kurie im Lauf der Zeit eine gewisse Professionalisierung feststellen? Gab es so etwas wie Standardentscheidungen bei bestimmten Arten von Bitten? Also, wir verhungern, wir brauchen Geld. Gibt es dann immer dieselbe Summe oder unterschiedliche? Veränderte sich die Einstellung der kurialen Mitarbeiter Juden gegenüber im Lauf der Shoah? Und vor allem gab es jenseits der Einzelentscheidungen so etwas wie Grundsatzdebatten in der Kurie zum Thema. Kehren wir zu dem Bittschreiben von Franz Prinitzer zurück, das auf die Bedeutung der Unterstützung durch kirchliche oder staatliche Autoritäten bzw. angesehene Einzelpersönlichkeiten hinweist. Es ist immer gut, den richtigen Briefträger zu haben. Das gilt auch im Vatikan. Zum vatikanischen Briefträger für den schriftlichen Hilfeschrei der Eheleute Prinitzer im Sommer 1942 wurde kein geringerer als der langjährige Privatsekretär Pius XII., der deutsche Jesuitenpater Robert Leiber. Der Jesuit legte das Bittschreiben freilich nicht einfach auf den Schreibtisch seines obersten Chefs, sondern er hielt den Dienstweg ein. Er sandte es mit einem befürwortenden Begleitschreiben am 16. August 1942 an Mario Plini, den Sekretär der Commissione Soccorsi, also der für die Hilfe zuständigen Kommission. Leiber konnte sich sicher sein, dass somit das Bittschreiben der Prinitzers, trotz ihrer für vatikanische Ohren ungewöhnlichen Direktheit, auf ein entsprechendes Wohlwollen treffen würde. Leiber schrieb:
Reverendissimo Monsignore, ich erlaube mir Ihnen eine Bitte um Hilfe der Eheleute Prinitzer weiterzuleiten. Die Form der Anfrage ist ein wenig seltsam. Sie sind Juden, auch der religiösen Konfession nach. Aber es sind gute Leute. Was Sie über Ihren Sohn schreiben, entspricht der Wahrheit.
Hören wir, was Prinitzer selbst dem Papst schrieb.
Ich muss etwas zurückgreifen. Meine liebe Frau und ich, beide Reichsdeutsche, wanderten sofort, als Hitler das Regime übernahm, von Bremen im Mai 1933 nach Amsterdam, wo wir dort einen Lunchroom eröffneten und es uns gut ging. Unser einziger Sohn, der in Deutschland studierte, in Würzburg, Freiburg, auch Düsseldorf, bestand sein Physikum und sein Staatsexamen, summa cum laude. Er war 1933 Stadtarzt in Barmen und Assistenzarzt dort im großen Krankenhaus. Er brauchte dort nicht zu gehen, da ich im Weltkrieg Frontsoldat war, aber sein Ehrgefühl ging über das Wohlleben.
Der Brief schildert zwar die Migrationsgeschichte der Prinitzers nach 1933 differenziert. Über ihre Herkunft und Geschichte vor Hitlers Machtübernahme erfahren wir aus den vatikanischen Quellen jedoch nichts. Das macht auch die Grenze der dort verwahrten Unterlagen deutlich. Statt der vollständigen Lebensgeschichte findet sich hier nur der zentrale Ausschnitt der Verfolgungssituation, die die Menschen selbst für relevant erachteten. Alle übrigen Informationen müssen aus anderen Quellen, aus Datenbanken, wie der Internationalen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, dem Holocaust Memorial in Washington DC, den Arelsen Archives oder auch gedruckter Literatur aufwendig erhoben werden, was auf der Basis der bisherigen Ausstattung, über die unser Projekt verfügt, nur in einzelnen wenigen Fällen geleistet werden kann. Hier sind wir dringend auf weitergehende Förderung durch Stiftungen und private Unterstützer angewiesen. Denn nach welchem Kriterium sollten wir auswählen, welche Menschen eine Rekonstruktion ihres Lebensschicksals verdienen und welche nicht? In unserem Fall ergeben die Recherchen in den nicht-vatikanischen Quellen kurz gefasst folgende bescheidene Informationen. Franz Alexander Walter Prinitzer stammte aus Breslau. Er war dort als Sohn von Josef Prinitzer am 5. Dezember 1879 in eine jüdische Familie hineingeboren worden. Seine spätere Frau Meta Priester erblickte das Licht der Welt am 15. Juni 1884 in Hohenmölzen als Tochter der jüdischen Eheleute Wilhelm und Amalie Priester. Meta und Franz heirateten 1905 in Berlin. Als Berufe werden Kaufmann und Verkäuferin angegeben. Am 19. Januar 1906 wurde ihr Sohn Heinz Normann geboren. Die Familie siedelte irgendwann in den folgenden Jahren nach der Rückkehr von Franz aus dem Kriegsdienst nach Bremen über. Das Bittschreiben an Pius XII. Bietet eine ganze Reihe weiterer, bislang unbekannter Informationen. Zunächst berichtet Franz voller Stolz von dem weiteren Lebensweg seines Sohnes Heinz.
Er ging nach Italien und musste das zweite Mal in Turin und Rom seine Examen machen, die er alle mit Auszeichnung bestand. Er ließ sich in Rom nieder und hatte eine große Praxis, beliebt bei Arm und Reich. Meine Frau und ich waren bis 1937 in Holland. Dort wurde dieselbe durch das feuchte Klima schwer nierenleidend und die rieten die dortigen Ärzte meinem Sohn, uns sofort nach Rom kommen zu lassen, da Lebensgefahr bestand. Unser Sohn veranlasste uns, in Amsterdam alle Verbindungen zu lösen und unverzüglich zu ihm zu kommen. Heiliger Vater, wir haben das beste Kind und damit das schönste Geschenk, was uns der Herrgott geben konnte. Wir bekamen eine Villa in Frascati als Wohnung und glaubten uns unter der großen Liebe unseres Kindes im Garten Eden. Im September 38 machten die Judengesetze gegen Stranieri dem Traum ein Ende. Mein Sohn ging mit seiner Frau am Stichtag 12.03.39 nach Palästina, uns ein baldiges Nachkommen versprechend. Als wir fast so weit waren, fortzukommen, brach in Italien der Krieg aus und damit unsere Sorgen, denn bis dahin sorgte unser Sohn. Auch weiterhin schlugen wir uns tapfer durch, aber jetzt stehen wir notorisch vor dem Nichts. Außerdem hat uns die Quästur am letzten Sonnabend die Aufforderung gesandt, sofort Rom zu verlassen, sodass wir im wahren Sinne des Wortes verlassen im fremden Land stehen. Heiliger Vater, bei dem gütigen Allmächtigen bitte ich für mich und meine liebe Frau um eine Hilfe bei Ihnen, denn Sie wissen genau, wie alle Gläubigen, dass jede gute Tat belohnt wird. Untertänigst, mit heißem und innigem Dank, Franz Prinitzer.
Wie wurde mit diesem Fall im Vatikan umgegangen? Das Bittschreiben Prinitzers vom 27. Juni 1942 und der Begleitbrief Leibers vom 16. August wurden am 21. September in der Commissione Soccorsi bearbeitet. Monsignore Brini fasste die Causa in einem knappen, getippten Appunto zusammen.
Alter Jude befindet sich zusammen mit seiner Frau, nachdem der Sohn, ein Arzt, nach Palästina ausgewandert ist, in äußerster Not. Die Polizei hat sie aufgefordert, Rom zu verlassen. Sie bitten um eine barmherzige Hilfe des Heiligen Vaters. Pater Leiber empfiehlt sie.
Solche Memos sind von zentraler Bedeutung für den weiteren Umgang mit einem Bittschreiben. Denn die Sachbearbeiter beeinflussten die weitere Entscheidungsfindung maßgeblich. Aber das werde ich Ihnen nächste Woche näher erzählen. Denn da geht es dann darum, warum der Papst sich öffentlich nicht zum Holocaust geäußert hat. Auch da spielt ein solches Memo, bisher unbekannt, eine entscheidende Rolle. Im Fall Prinitzer war die erste Sektion nicht beteiligt. In dieser wurden in der Regel die Bittschreiben, die über die Nunzien hereinkamen, bearbeitet und, außer wenn es um Brasilien-Visa für getaufte Juden ging, nicht selten an die zweite Sektion weitergeleitet. Da Leiber die Causa jedoch direkt bei Brini im eigentlich zuständigen Büro abgegeben hatte, entfiel dieser Schritt. Brini reichte das Appunto an seinen Chef, den Substituten Montini, das ist der spätere Papst Paul VI., weiter, der es mit in seine Privataudienz bei Pius XII. Am 24. September 1942 nahm. Wie üblich notierte Montini die Entscheidung des Papstes In Kurzfassung handschriftlich auf dem Apunto.
Ex aut es esmi 24.09.42 L500 F profugi GBM.
Können Sie es übersetzen oder transkribieren? Aus der Audienz bei seiner Heiligkeit. Am 24. September 1942 bewilligt dem Bittsteller 500 Lire aus dem Fonds für Flüchtlinge Giovanni Battista Montini. 500 Lire klingen zunächst nach nicht viel, tatsächlich aber hatten sie 1942 einen Wert von 40 US-Golddollar, von denen zwei Personen einen Monat lang in Rom mindestens leben konnten. Das Audienznotat Montinis erhält aber auch noch einen anderen Hinweis. Die Zuwendung sollte aus dem Fonds für Flüchtlinge kommen. Es gab auch einen Fonds für die Juden. Teilweise sprang auch die Vatikanbank direkt ein. Wir haben noch nicht gefunden, über welche Summen diese jeweiligen Fonds verfügten und wer diese Fonds eigentlich sponserte. Ich finde, eine ganz wichtige Frage. So muss Kirchengeschichte manchmal auch Finanzgeschichte sein. Meine Damen und Herren, der Fall Brinitzer erreichte tatsächlich seinen eigentlichen Adressaten, den Papst. Das war keineswegs immer der Fall. Viele Kausen wurden auf der Arbeitsebene entschieden. Oft unterschrieb der Kardinalstaatssekretär lediglich die Weisungen, die ihm von seinen Mitarbeitern in einem solchen Memo vorgelegt wurden. Deshalb stellen sich weitere Fragen, die man erst beantworten kann, wenn wir diese Bittschreiben alle durchgearbeitet haben. Nämlich, welche Petitionen wurden eigentlich Pius XII. Vorgelegt und welche nicht? Gab es da irgendeine Gesetzmäßigkeit? Nahm er die Fälle getaufter Juden eher zur Kenntnis als andere? Spielte das Renommee des Bittstellers oder des Briefträgers eine entscheidende Rolle? Fest steht aber jetzt schon, dass Pius XII. Durch die Bittschreiben fortlaufend über die Judenverfolgung informiert war, auch wenn nur ein geringer Prozentsatz der Tausenden von Schreiben ihm persönlich vorgelegt worden sein sollte. Er wusste von 39 bis 45 regelmäßig von unten aus allen Ländern Europas über die schreckliche Situation, in der jüdische Menschen sich befanden. Sein Schweigen zur Shoah beruht deshalb nicht auf Nichtwissen, sondern auf anderen Motiven. Zurück zu den Brinitzers. Am 7. Oktober teilte Montini Leiber den Beschluss des Papstes offiziell mit. Der Heilige Vater bedauere sehr angesichts der zahllosen Bitten und schwierigen Umstände, nicht mehr finanzielle Hilfe gewähren zu können. Dieser Fall zeigt aber auch, dass es in den Bittschreiben um weit mehr als finanzielle Unterstützung ging. Inzwischen, am 26. September, hatte Brinitzer nämlich gegenüber Pater Leiber einen weiteren Wunsch geäußert. Mit Blick auf die Auswanderung hatte er von einer Aktion gehört. Es solle nämlich die Möglichkeit bestehen, Italiener, die in Palästina als Kriegsgefangene von den Briten festgehalten wurden, mit Angehörigen von Palästinensern in Italien auszutauschen.
Mein Sohn ist in Haifa seit mehr als 3 Jahren, Palästinenserbürger und Medico, genau wie viele Jahre vorher in Rom. Wenn es irgendeinen Weg geben würde, der uns in die Arme unseres einzigen Sohnes führen würde, so würde es Ihnen erwürdigen, der Allmächtige im Himmel lohnen, uns zusammenzuführen. Ich kenne nicht den Weg, der dabei einzuschlagen ist, und wäre Ihnen für eine Angabe dazu innig dankbar. Mit innigstem Dank für Ihre liebe Menschenfreundlichkeit, Ihre stets ergebenen Franz Brinitzer und Frau.
Pater Leiber nahm das Anliegen der Brinitzers am 12. Oktober auf und wandte sich direkt an Montini. Dieses Mal ohne den Umweg über den Mitarbeiter Brini zu wählen. Den Brief der jüdischen Eheleute mit der Idee eines Personenaustauschs legte er bei. Der Substitut wurde am 26. Oktober tätig. Er fragte bei der Botschaft des Vereinigten Königreichs beim Heiligen Stuhl an, ob im Zuge einer Familienzusammenführung prinzipiell die Möglichkeit bestehe, die Prinitzer mit von Briten in Palästina festgehaltenen Italienern auszutauschen und so zu ihrem Sohn, der in Haifa lebte, auswandern zu lassen. Die Antwort traf bereits am 29. Oktober im Staatssekretariat ein und sie war eindeutig. Die Briten sagten nein. Damit schied eine diplomatische Lösung für die Emigration der Prinitzers zwischen dem Heiligen Stuhl und der britischen Regierung aus. Der Botschafter des Vereinigten Königreichs beim Heiligen Stuhl, Osborne, schob die Verantwortung den lokalen Behörden zu.
Die einzige Hoffnung, eine Erlaubnis zur Einreise für Herrn und Frau Prinitzer nach Palästina zu erhalten, bestände für ihren Sohn, in Haifa bei den lokalen Autoritäten ein Einreisevisum für seine Eltern zu beantragen.
Genau das aber hatte Heinz Prinitzer seit 1939 mehrfach vergeblich versucht. Am 9. November teilte Montini Pater Leiber den abschlägigen Bescheid der britischen Botschaft schriftlich mit. Der Fall Prinitzer deutet bereits an, wie unterschiedlich die Bitten jüdischer Menschen an den Papst sein konnten. Finanzielle Unterstützung für das konkrete Überleben in den nächsten Wochen und Monaten oder die Bitte um eine Wohnung kommen relativ häufig vor. Bei Fragen der Caritas konnte der Papst meistens direkt und aus eigenen Mitteln oder aus irgendeinem dieser Fonds mit kleineren Beiträgen unterstützen. Diplomatische Rücksichten musste er da nicht nehmen. Ein anderer wichtiger Punkt war das Thema Auswanderung. Denn das war für viele jüdische Menschen die einzige Möglichkeit, um den sicheren Tod in einem nationalsozialistischen Vernichtungslager zu entkommen. Und da war der Papst immer auf die Mitwirkung politischer Mächte angewiesen. Die Causa Prinitzer führt einen ganz speziellen Fall vor Augen. Die Auswanderung nach Palästina zu einem dort bereits befindlichen, gut situierten Sohn im Austausch gegen britische Kriegsgefangene aus Italien. Hier hätte nicht nur die britische Mandatsbehörde in Palästina und das Londoner Außenministerium, sondern auch die zuständigen faschistischen Behörden in Italien gleichzeitig zustimmen müssen. Die Wahrscheinlichkeit, dass beide dies Taten ging von Anfang an gegen Null. Deshalb fragte Montini bei Mussolini erst gar nicht an, weil er mit einem abschlägigen Bescheid der Briten rechnete. Ansonsten hätte er durchaus die Möglichkeit gehabt, direkt an Mussolini ranzukommen, über dessen Beichtvater, den Jesuiten Pietro Tacchi Venturi, der über einen sehr engen Draht zum Duce verfügte. Dieser wurde in zahlreichen Fällen, die von der Gnade Mussolinis abhingen, also Erlaubnis zur Ausreise oder Erlaubnis, noch länger da zu bleiben und nicht ausgewiesen zu werden und so weiter, durchaus mit Erfolg eingeschaltet. Im Generalatsarchiv der Jesuiten in Rom findet sich dazu eine wirklich wunderbare Überlieferung. Bei der Ermöglichung von Auswanderungen vorwiegend nach Nord- und Südamerika war der Heilige Stuhl dagegen wesentlich erfolgreicher. Er organisierte Visa und Pässe, finanzierte Schiffspassagen und Flugtickets und sorgte für eine Begleitung der jüdischen Menschen am Abfahrtshafen Lissabon. Für die praktische Umsetzung dieser Maßnahmen waren die Palutiner in Person der Patres Weber und Turowski zuständig, die vor Ort in Lissabon die Funktion des in Deutschland aufgelösten Raffaelsvereins für die Auswanderung von Juden übernahmen. Auch deren Akten, die im Archiv des Generalats der Palutiner in Rom liegen, müssen wir unbedingt bearbeiten, weil hier geht es um die praktische Durchführung von Auswanderungen. Also wie sieht's auf so einem Schiff aus? Was kostet die Kabine ganz genau? Und wie geht das, wenn man durch Spanien durch muss? Wie kriegt man Franco dazu, dass man ein Transitvisum kriegt? Meine Damen und Herren, die Akte Prinitzer in den vatikanischen Archiven endet mit dem abschlägigen Bescheid Montinis an Leibach. Wo sich Franz und Meta in den folgenden Monaten aufhielten, ist unbekannt. Wir wissen nicht, ob sie der Ausweisung aus Rom entgehen konnten oder ob sie mit Hilfe der Kirche einen Unterschlupf fanden. Sicher ist, dass beide nicht Opfer der großen Judendeportation in Rom vom Oktober 1943 wurden. Nachdem die Deutschen die Macht in Rom übernommen hatten, wurden buchstäblich unter den Fenstern des Apostolischen Palasts über 1000 Jüdinnen und Juden verhaftet und deportiert. Pius XII. Hat gegen diesen barbarischen Akt in seiner Stadt nicht öffentlich protestiert. Franz und Meta Brinitzer stehen nicht auf der Liste der 1007 Personen, die nach Auschwitz deportiert und bis auf 16 Überlebende ermordet wurden. Damit war die Geschichte aber nicht zu Ende. Auch die Leidensgeschichte der Brinitzers nicht. Denn der Verzicht auf einen öffentlichen, feierlichen Protest Pius XII. Gegen die Verschleppung der römischen Juden führte nicht zu einem Ende der Deportationen von Juden aus Italien, wie immer wieder insinuiert wird. Im Gegenteil, einer dieser Aktionen finden die Brinitzers dann doch noch zum Opfer. Wie wir aus der Datenbank der Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea erfahren. Sie waren offenbar in Florenz untergetaucht, wurden dort im Juni 1944 verhaftet und in das Durchgangslager Fossoli bei Carpi in der Provinz Modena verbracht. Franz und Meta Brinitzer wurden in den Transportzug Nummer 13 getrieben, der am 26. Juni 1944 in Fossoli abfuhr und 4 Tage später in Auschwitz ankam. Wahrscheinlich wurden die 60-jährige Meta und der 65-jährige Franz unmittelbar an der Rampe des Bahnhofs Auschwitz als arbeitsunfähig aussortiert und direkt in die Gaskammern geschickt. Sie erreichten ihren Sehnsuchtsort Israel nie. Sie sahen ihren einzigen Sohn Heinz nie wieder. Dieser starb im Alter von nur 53 Jahren im Jahr 1959. Meine Damen und Herren, dieser schmerzhafte Erinnerungsprozess an das wiederentdeckte Schicksal der Brinitzers und zahlreicher anderer jüdischer Menschen, denen sich unser Projekt verschrieben hat, scheint einer Versöhnung eher im Wege zu stehen, als ihr zu dienen. Jedenfalls, wenn man einem renommierten deutschen Historiker glaubt, der auf den Westfälischen Frieden vom 24. Oktober 1648 rekurriert hat. Dort heißt es, nur durch perpetua oblivio, durch immerwährendes Vergessen und amnestia, Straferlass durch Vergessen der Straftaten, werde ein gedeihliches Zusammenleben von Tätern und Opfern nach 30 Jahren Krieg möglich sein. Als Vorbild diente offenkundig die griechische Mythologie, als Odysseus nach einer jahrelangen Irrfahrt alle Freier seiner Frau Penelope und damit den halben Adel Griechenlands ermordet hatte, scheint ein endloser Rachekrieg unausweichlich. Da greift der Göttervater Zeus selbst ein und löscht die Ermordung der Söhne und Väter aus dem Gedächtnis der betroffenen Familien, indem er den Mantel des Schweigens und des Vergessens über sie wirft. Und weil auch die Verstorbenen in der Unterwelt nicht mit der ewigen Schuld leben können, dürfen sie im Hades aus der Lethe, dem Fluss des Vergessens, trinken. Sein Wasser spült alle Erinnerung weg. Vergessen also als probates Mittel zur Versöhnung. Mit dem eigenen Leben und den Feinden von gestern. Anfang letzten Jahres hat, ich habe es schon gesagt, ein renommierter deutscher Historiker dafür plädiert, diese Lösung auch auf die Shoah anzuwenden. und immerwährendes Vergessen, statt, ich zitiere ihn, dem zum rituellen Mantra gemachten ewigen sich erinnern müssen, weiter zwanghaft zu folgen. Ende des Zitats. Dieser Ansicht möchten mein Team und ich als katholische Theologen und Historikerinnen und Historiker dezidiert widersprechen. Und zwar aus zwei Argumenten. Zunächst zu dem entschiedenen theologischen Argument. Christen und Juden, meine Damen und Herren, ist das Untertauchen im Strom des Vergessens schon von ihrem Glauben her verwehrt. Beide Religionen zeichnen sich durch eine Pflicht zum Erinnern aus. Aber nicht nur die Gläubigen dürfen nicht vergessen. Auch Gott vergisst nicht. Im 4. Kapitel des Buches Deuteronomium wird die göttliche und die menschliche Seite der jüdischen Erinnerungsreligion treffend auf den Punkt gebracht. Ich zitiere: Vergesst nicht den Bund, den der Herr, euer Gott, mit euch geschlossen hat. Deuteronomium 4,23. Und Gott vergisst nicht den Bund mit deinen Vätern, den er ihnen geschworen hat. Deuteronomium 4,31. Amnesie gehört nicht zu den Eigenschaften Adonais und nicht zu dem seiner Gläubigen. Dann zu dem für mich entscheidenden geistesgeschichtlichen Argument. Einfaches Vergessen historischer Ereignisse widerspricht den zentralen Werten von Wahrheit und Wahrhaftigkeit, denen sich Historiker und Theologen stets verpflichtet wissen sollten. Das zeigt schon ein genauer Blick auf die Begriffe Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Im Griechischen steht für beide der Terminus aletheia. In diesem Begriff steckt, was meistens übersehen wird, lethe, der Strom des Vergessens drin. Allerdings steht davor ein alva privativum, ein Negationspräfix. Aletheia, nicht vergessen, dürfen. Also Wahrheit heißt nicht vergessen, ewig im Gedächtnis behalten, unbedingte Erinnerung. Meine Damen und Herren, dieses Nicht-Vergessen im Sinne von Wahrheit und Wahrhaftigkeit meint nicht Erinnern als sich stets stupides, wiederholendes Mantra. Niemand, der auf der Seite der Wahrheit steht, auch der historischen und religiösen, der sich der Aletheia als Grundwert der abendländischen Geschichte verpflichtet weiß, kann und darf die Shoah vergessen, jemals. Zur Wahrheit gehört, sich an sie zu erinnern, sie auf gar keinen Fall aus dem Gedächtnis zu tilgen. Denn Versöhnung kann nur auf Wahrheit gründen. Im Fall der Brinizers konnte weder das persönliche Engagement Pius XII. Noch der Einsatz seines Privatsekretärs Robert Leiber, noch alle Aktivitäten der Hilfskommission des Vatikans unter Mentini, weder Geld noch diplomatische Mühen, diese jüdische Familie retten. Aber die Offenheit, mit der Franz Brinitzer sein Leben, das seiner Frau und vor allem seines Sohnes vor den vatikanischen Autoritäten ausbreitet, entreißen sein Schicksal, das seiner Frau und das seines Sohnes, wenigstens ein wenig dem Vergessen. Und geben drei jüdischen Menschen, deren Andenken die Nationalsozialisten auslöschen wollten, wieder ein Gesicht, eine Stimme und eine eigene, unverwechselbare Geschichte. Und wir sind dankbar, dass wir dazu beitragen dürfen. Danke Ihnen.
Das war der Theologe, Priester und Kirchenhistoriker Hubert Wolf über die Bittschreiben jüdischer Menschen an Papst Pius XII. Aus der Zeit der Shoah. Er hat diesen Vortrag am 18. April 2023 in Mainz gehalten, im Rahmen der Johannes Gutenberg Stiftungsprofessur der Universität Mainz. In unserem nächsten Hörsaal könnt ihr den zweiten Vortrag aus dieser Vorlesungsreihe von Hubert Wolf hören. Darin geht es um die Frage, warum Papst Pius XII, obwohl er davon wusste, zum Holocaust, zur Shoah, geschwiegen hat.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.